Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump bläst zum Handelskrieg. Darauf deuten zumindest neue hohe Zölle, die der US-Präsident nun auch gegen Europa einführen will. Trump erhofft sich eine Stärkung der USA. Kritiker sehen darin einen irregeleiteten Versuch, andere Länder zu erpressen. Wie hart diese Zölle unsere sowieso schon angeschlagene Wirtschaft treffen und wie sich die EU wehren kann, darüber sprechen wir heute. Andras Sigetvari, du bist Wirtschaftsredakteur beim Standard und du beschäftigst dich mit diesem anbahnenden Handelskrieg. Donald Trump hat also nun neue Zölle auf Importe in die USA angekündigt. Was alles umfassen denn diese Zölle?
Ja, also in einem ersten Schritt ist angekündigt ein 25-prozentiger Einfuhrzoll auf Aluminium. Das ist das wahrscheinlich eher unwichtigere Produkt, aber vor allem auf Stahl. Das ist der deutlich größere Brocken auch aus Sicht der EU. Also das soll wahrscheinlich schon heute in Kraft treten. Und dann als zweiten Schritt, das ist ein bisschen vage, kündigt der US-Präsident auch reziproke Zölle, wie er das nennt, an. Das ist darunter gemeint, also Staaten, die US-Produkte mit höheren Zöllen belegen, als das die USA tun, da will er gleichziehen. Also um das mit einem Beispiel ein bisschen anschaulicher zu machen, Ausfuhren von Fahrzeugen in die USA aus der EU, also von Autos, unterliegen dort einem Zoll von 2,5%. Und umgekehrt, wenn also amerikanische Autos zu uns kommen, sind es 10%. Und würde man jetzt das umsetzen, was der US-Präsident sagt, dann müssten auch die USA ihre Zölle eben vervierfachen, also auf 10% anheben, das wären diese reziproken Zölle. Das ist einmal so die Ankündigung, das ist eigentlich nicht ganz neu, vielleicht muss man das noch dazu sagen. Er hat das in seiner ersten Amtszeit schon getan. Damals einen 25-prozentigen Zoll für Stahl und 10% für Aluminium. Hat die EU auch reagiert ihrerseits und eine Reihe von Gegenmaßnahmen verhängt. Dann haben aber beide Seiten vereinbart, diesen eskalierenden Konflikt doch wieder zu befrieden und haben so eine Art Stillhalteabkommen geschlossen. Also die Zölle der USA wurden ausgesetzt und auch jene der Europäer. Und dieser Konflikt lebt jetzt offenbar wieder und verschärft, muss man sagen, auf.
Warum es vielleicht keine gute Idee ist, so eine Eskalation zu erzwingen, darüber sprechen wir gleich noch. Du hast auch schon gesagt, dass diese Zölle Anfang der Woche oder Mitte der Woche in Kraft treten sollen und auch, dass Europa betroffen ist. Welche Länder sind denn noch davon betroffen?
Bei Aluminium ist es recht einfach. Aluminium, da ist es vor allem eigentlich Kanada, das die USA beliefert. Bei Stahl sind es eine Reihe von Staaten, also Kanada, Mexiko, Brasilien, Vietnam sind die größten Exporteure. Aber da spielt auch schon die EU eine Rolle. Also es gibt zum Beispiel, wenn man das angeschaut, etwas mehr als 2 Millionen Tonnen Stahl wurden im Dezember in die USA ausgeführt und etwa 100.000 Tonnen kamen aus Deutschland, 100.000 aus Rumänien, auch Spanien, Italien sind größere, wenn auch nicht ganz so große Lieferanten, auch die Niederlande. Also etwa 15% der Exporte in die USA kommen tatsächlich aus EU-Ländern. Also das ist nicht unbedeutend, auch Österreich hat einen Anteil. Reden wir gleich wahrscheinlich dazu. Ja, das ist sozusagen mal das eine. Und das zweite ist, wenn natürlich diese gegenseitigen Zölle tatsächlich kommen, dann ist die Betroffenheit noch einmal viel, viel größer aus Sicht der EU, weil dann nochmal wichtigere Produkte und wichtigere Waren da ins Visier genommen werden.
Also angenommen, diese Zölle kommen tatsächlich wie angekündigt. Was heißt es denn ganz konkret für die Firmen und die Länder, die ihre Waren in die USA exportieren?
Nun, das ist nicht ganz leicht abzuschätzen im Vorhinein. Also es heißt zunächst einmal, dass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Produkte in den USA teurer werden. Das lässt sich ganz gut belegen für vergangene solche Zollepisoden, wo ich weiß nicht, von Waschmaschinen über Solarpaneele, alle möglichen Produkte allen voran aus China mit hohen Zöllen belegt worden sind und gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass diese Produkte sich tatsächlich verteuert haben in den USA, also letztlich auch die Konsumenten einen höheren Preis bezahlt haben. Jetzt ist noch etwas komplizierter wird es, weil einer der Hintergründe dieser Maßnahmen, zumindest bei Stahl, dürfte auch sein, dass die USA da China ins Visier nehmen. China ist der weltgrößte Erzeuger von Stahl, führt selbst in die USA eigentlich fast nichts mehr aus. Auf chinesische Stahlprodukte gelten schon seit längerer Zeit auch recht hohe Zölle. Aber in den vergangenen Jahren sind offenbar die chinesischen Exporte nach Mexiko und nach Kanada haben zugenommen. Also China hat selbst eine gewisse Industrieschwäche, eine Inlandsnachfrage und versucht deshalb mehr an den Weltmärkten zu exportieren. Das ist offenbar nicht nur bei Elektroautos, sondern offenbar auch bei Stahl so. Exportiert also mehr Stahl seinerseits nach Mexiko und Kanada. Und die USA sagen, das ermögliche es mexikanischen und kanadischen Erzeugern ihrerseits den dort hergestellten teuren Stahl dann in die USA zu verkaufen. Ist dann kompliziert abzuschätzen, was das letztlich mit den Preisen macht. Aber anzunehmen ist, dass sie steigen dürften am US-amerikanischen Markt.
An dem Beispiel sieht man schon, wie verworren das Ganze ist. Ist denn abzusehen, wie stark sich das auf die Wirtschaft zunächst einmal in Europa auswirken würde?
Für die EU ist natürlich die USA der mit Abstand wichtigste Exportmarkt. Also wir haben einen Überschuss im Warenhandel von um die 156 Milliarden Euro zuletzt jedes Jahr, also exportieren deutlich mehr an Waren und Produkten. Das heißt, die USA sind schon ein immens wichtiger Markt für europäische Hersteller. Bei Aluminium spielt das gar keine Rolle, bei Stahl ist das so eine mittelwichtige Position. Aber dann gibt es andere Produkte, wo es wesentlich wird, zum Beispiel bei diesen reziproken Zöllen. Also zum Beispiel die Automobilindustrie, auch diese schon auch geografisch verwobener miteinander. Also VW zum Beispiel produziert einen Teil seiner Fahrzeuge in den USA, einen Teil seiner Fahrzeuge in Mexiko. Auch BMW produziert sehr stark in den USA. Aber trotzdem werden noch immer zuletzt rund 700.000 Fahrzeuge, Autos aus der EU in die USA exportiert. Das ist der zweitwichtigste Markt für Ausfuhren. Audi ist zum Beispiel so ein Beispiel, das sehr viele Autos direkt in Europa erzeugen lässt und ausführt. Und wenn dann diese reziproken Zölle kommen, dann wird das bedeuten, dass natürlich Autos europäischer Hersteller, die nicht in den USA erzeugt werden, mit einem Schlag doch um einiges teurer werden. Bei Pharmaprodukten zum Beispiel, das ist auch eine sehr wichtige Ausfuhr europäischer Produkte, da ist es anders, da gibt es eigentlich keine Zölle. Also da könnte auch Trump mit seiner Gegendrohung jetzt, wenn ihr höhere Zölle habt, erhöhe ich sie auch, nicht was bewirken. Aber dann gibt es eine Reihe von auch wichtigen Ausfuhren, Chemikalien, zum Beispiel Maschinen. Da müsste man sich das wahrscheinlich dann für Produktkategorie anschauen, ob das nicht doch bedeuten würde, dass europäische Hersteller da deutlich unter Druck geraten.
Österreich hat viele Zulieferer, was die Autoindustrie betrifft und auch einige Chemiekonzerne. Wie sehr würde denn so eine Zollpolitik Österreich treffen?
Ja, also wir wären schon betroffen, wie du richtig sagst. Einerseits über die Automobilwirtschaft, das wäre natürlich ein Schaden. Wir haben uns das jetzt ausheben lassen. Auch bei Eisen sind das natürlich im Vergleich zu anderen Ländern minimale Mengen, aber auch Eisen- und Stahlerzeugnisse zum Beispiel entsprachen 700 Millionen Euro an Ausfuhren bei einem Gesamtvolumen von etwa 14 Milliarden an Gesamtexporten. Also die 700 Millionen, auch das zerstört jetzt nicht unsere Wirtschaft, wenn das zum Beispiel hier weniger wird, Unternehmen weniger Umsatz machen. Aber es ist natürlich schon ein Problem, das uns treffen würde. Und bei den anderen Maschinen und Produkten, also wir exportieren auch wahnsinnig viele diverseste Apparate, auch im pharmazeutischen Bereich, mechanische Geräte und. Also sozusagen gibt es schon einen großen Bereich, der uns sehr hart treffen könnte. Die USA sind ja derzeit wichtigste eigentlich Drittstaat, in dem wir exportieren. Also da hängt schon viel ab davon.
Interessant ist daran ja auch, dass diese Zölle, wie du schon am Anfang erwähnt hast, sich auch auf die Preise in den USA selbst auswirken und letztendlich die US-Konsumenten diese Preise bezahlen müssen. Mir leuchtet bis jetzt nicht ganz ein, was Trump mit dieser Zollschlacht tatsächlich bewirken will. Was ist denn sein Plan?
Nun, das ist ganz interessant. Es gibt zum Beispiel jetzt eine recht aktuelle Berechnung vom Peterson-Institut. Das ist ein wirtschaftsliberales Institut, die natürlich auch sehr kritisch diesen Handelskrieg beobachten. Aber die sagen zum Beispiel, Trump hat ja eigentlich seine ersten Maßnahmen im Außenhandel einen 25-prozentigen Zoll auf Kanada und Mexiko, also auf Produkte aus Kanada und Mexiko verhängt und 10% aus Einfuhren aus China. Jetzt wurden diese Zölle für Kanada und Mexiko nochmal ausgesetzt. Aber dieses Peterson-Institut hat sich versucht auszurechnen, was eigentlich diese Preissteigerungen jetzt pro Haushalt wären. Das ist natürlich eine grobe Schätzung, vielleicht nicht mehr, aber die sagen zum Beispiel, allein diese Zölle würden einen US-Haushalt, einen typischen, um die $1,200 mehr pro Jahr kosten. Und auch da beruhen diese Annahmen eben auf vergangenen Zollerhöhungen, die sehr stark die Konsumentinnen und Konsumenten getragen haben. Das ist zum einen, nun, was bezweckt Trump damit? Ich glaube, es sind zweierlei. Tatsächlich ist eine Idee, dürfte er sein, über diese Zölle einfach Einnahmen zu generieren für die US-Staatskasse. Die USA haben sehr, sehr hohe Defizite in den vergangenen Jahren eingefahren, was zunehmend auch in den USA diskutiert wird, ob das irgendwann ein Problem wird oder nicht. Also die lachen ja über diese europäischen Debatten, wo wir da bei 3% Defiziten nervös werden. Die haben doppelte und mehr Neuverschuldung. Das war aber bisher kein großes Thema. Ist es jetzt aber unter Trump schon ein bisschen geworden, zumal er in vielen Bereichen auch Steuern senken will, zum Beispiel zu Unternehmen, verspricht auch Entlastungen an Einkommensteuern und das will ja irgendwie finanziert werden. Mhm. Und da dürfte eine Idee durchaus sein, das über Zölle zu tun. Und die zweite Idee ist, was er immer wieder behauptet, dass mit US-Unternehmen ganz schlecht im Ausland umgegangen wird, also man da etwas tun müsste. Ich glaube, da geht es einerseits eben zum Beispiel beim Automobil tatsächlich darum, andere Staaten oder andere Regionen dazu zu bringen, US-Produkte günstiger hineinzulassen. Aber da wird es auch schon recht konkret. Es gibt einen langen Kampf und Auseinandersetzung, lässt sich fast sagen, inzwischen zwischen der Europäischen Union und Big Tech, also großen Tech-Unternehmen wie Apple, wie Amazon, auf einer Reihe von Feldern und Bereichen. Einerseits hat die EU-Kommission in den vergangenen Jahren eine Reihe von Strafen verhängt gegen diese Unternehmen, und zwar, weil sie ihre marktbeherrschende Stellung offensichtlich ausnutzen in unterschiedlichen Weise. Und gleichzeitig gibt es eine neue Regelung, was künstliche Intelligenz betrifft, eine künstliche Intelligenzverordnung, die auch diesen Unternehmen sauer aufstößt. Und dann gibt es auch noch eine Reihe von Regelungen, die sozusagen sehr große Unternehmen, etwas vereinfacht gesagt, mit marktbeherrschender Stellung dazu verpflichten sollen, bestimmte Regelungen auch offener umzusetzen. Das betrifft zum Beispiel Apple oder Meta, wie weit diese zum Beispiel Drittanbietern günstigen Zugang zu den eigenen Kunden am eigenen Apple Store vorbei anbieten muss. Hier gibt es eine Reihe von Streitereien und die sagt Trump immer wieder, so lassen wir unsere Unternehmen nicht mit uns umgehen. Also zum Beispiel hat die EU ein Verfahren wegen einer 4,3 Milliarden Strafe die EU Google umgehängt hat, weil Google angeblich eben seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt bei bestimmten Suchanfragen. Und diese 4,3 Milliarden Dollar, das ist in erster Instanz auch durchgegangen, da tobt jetzt noch ein Prozess in zweiter Instanz, aber all diese Sachen stoßen natürlich Trump sauer auf und er sagt immer wieder, okay, so lassen wir uns nicht umspringen und nutzen auch unter Umständen halt dann Zölle, wo wir Europa wehtun können, um hier Druck auszuüben, damit ein anderer Umgang mit den Tech-Krisen stattfindet.
Mhm. Wir haben ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, wie sehr sich die großen Tech-Riesen bzw. deren Geschäftsführer und Gründer für Donald Trump einsetzen. Da geht es von Spenden bis hin zu Unterstützungserklärungen auf Social-Media-Plattformen. Hältst du es denn für möglich, dass Trump diese Zölle auch als eine Art Racheakt oder sogar Erpressungsversuch einsetzt, um sogenannte bessere Deals für die USA herauszuschlagen?
Das glaube ich schon. Das sagt auch explizit in allen Ankündigungen eigentlich, dass das wahrscheinlich sein Hauptziel ist. Also einerseits eben diese schon erwähnten Maßnahmen und Kartellstrafen abzuwenden und auch diese Regulierung, die da immer wieder kritisiert wird, nicht nur in KI, sondern auch sonstige. Die EU-Kommission sieht das ein bisschen unter dem Decknamen Fair Play, also welche Rahmenbedingungen müssen auch diese großen digitalen Player erfüllen, damit hier ein möglichst fairer Wettbewerb stattfindet. Und interessant ist, dass das auch der Bereich ist, wo sich wahrscheinlich dieser Konflikt zuspitzen wird, wenn es eine Antwort der Europäischen Union auf diese US-Maßnahmen gibt. Und da hat die EU inzwischen eine Reihe von neuen Möglichkeiten und kann unter Umständen auch einzelne dieser großen Tech-Mogule, wie eine ganz besonders prominente, auch direkt für die US-Regierung jetzt arbeitet, ins Visier nehmen.
Dann gehen wir gleich darauf ein, wie kann denn die Europäische Union auf Trumps Zölle reagieren?
Und es gibt mehrere Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist, das ist sozusagen ein bisschen kontraintuitiv vielleicht, aber nachgeben. Und das dürfte, es gab diese Woche einen, vor wenigen Tagen einen sehr spannenden Artikel in der FT, der zum Beispiel gesagt hat, wenn das eine Maßnahme ist, die jetzt den europäischen Herstellern oder den EU-Ländern nicht wahnsinnig wehtut, dann wäre das vielleicht sogar die einfachste Möglichkeit. Das ist offenbar eine Überlegung in Brüssel. Konkret gesagt, wenn Trump herkommt und mit diesen reziproken Zöllen beginnt, vielleicht ihm einfach anbieten, okay, wir verhandeln das aus und die EU wäre durchaus bereit, die Einfuhrzölle auch für US-Fahrzeuge zu senken von 10% auf 2,5%. Warum? In vielen Bereichen wird das keine wahnsinnig große Rolle spielen. Nicht die EU versucht ja jetzt im Bereich der Elektromobilität stärker Fuß zu fassen und hier die eigene Industrie zu stärken. Aus den USA kommen zu einem Großteil, jetzt komme ich gleich zu einer Einschränkung, aber zu einem Großteil natürlich werden das Verbrenner sein, die am Markt kommen. Vielleicht tut uns das gar nicht so weh. Gibt es natürlich eine große Ausnahme, das ist Tesla. Da wird man sich genau wahrscheinlich anschauen müssen, wie viele der Fahrzeuge liefert Tesla überhaupt auch aus dem Ausland, aus den USA nach Europa. Tesla lässt sehr viel in Deutschland schon produzieren, viel auch in China produzieren, auch für den europäischen Markt. Aber wird man sich natürlich anschauen müssen, nicht? Wenn Tesla plötzlich so eine deutliche Zollsenkung bekommt, ist das schon ein Vorteil. Aber vielleicht wäre das noch so eine Quote, die man bereit wäre zu schlucken. Vielleicht in der Hoffnung, man gibt der Trump einen kleinen Sieg, den er verkaufen kann als großen Erfolg, dass das Europa nicht viel kostet und damit geht man eine Eskalation aus dem Weg, eben weil wir so abhängig sind von den Ausfuhren. Mhm. Eine andere Idee ist zum Beispiel, die EU sagt zu, mehr LNG-Gas zu kaufen. Auch so eine Zusage wäre jetzt nicht mit wahnsinnigen Konsequenzen verbunden. Energie ist bei uns schon teurer. Wir brauchen auch, seitdem wir kein Gas mehr aus Russland eigentlich bekommen, Gas aus anderen Quellen, also was für so eine zweite Möglichkeit. Aber natürlich, wenn dann die USA sehen oder Trump sieht, er kommt da immer wieder durch mit solchen Druckmaßnahmen, ist das schon ein Problem für die EU. Also auch das wird wahrscheinlich nur im Rahmen einer Verhandlungslösung klappen. Und dann ist die Frage, ob man sich immer weiter erpressen lassen will und ob man sich auch schmerzhaft erpressen lassen möchte. Also eine Maßnahme, wie man dann schon schärfer reagieren könnte, ist mit Gegenzöllen. Also wie schon eingangs erwähnt, als die USA 2018 angefangen haben, eine Reihe von Produkten auch aus Europa mit Zöllen zu belegen, haben die Europäer recht clevere Gegenmaßnahmen auserkoren. Sie haben eben zum Beispiel Zippo-Feuerzeuge oder Harley-Davidson-Motorräder mit zum Teil recht hohen, deutlich höheren Zöllen behängt. Das waren zum Teil Produkte, die in republikanischen Staaten gefertigt werden. Dann haben wir es auch republikanische Politiker gesagt, die dann, hoppla, das tut uns ja weh, das ist ja gar nicht gut, was Trump da macht. Also das sind solche klugen Zölle, die versuchen auch ein bisschen den Zwist innerhalb der US-Regierung oder innerhalb der US-Parteien zu stärken. Das ist eine Gegenmaßnahme. Jetzt zum Beispiel würde ich annehmen, dass man auch das wieder einfach reaktiviert, diese ausgesetzten Zölle. Und dann gibt es aber inzwischen neue Instrumente. Eins davon, ein sehr interessantes, ist zum Beispiel das Anti-Coercion-Instrument. Also das ist eine Verordnung, die eigentlich die EU vor wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen anderer Länder schützt. Und da ist festgeschrieben, wenn also ein anderes Land Zwangsmaßnahmen setzt, dann kann die EU reagieren. Was sind jetzt Zwangsmaßnahmen? Das wäre zum Beispiel, wenn ein Staat Zölle erlässt, um bestimmte Regulierungen für Digitalunternehmen zu lockern. Dann könnte die EU-Kommission wahrscheinlich argumentieren, das ist so ein Zwang, der gegen uns gerichtet ist. Und das gibt dir dann Möglichkeiten, nicht nur mit Zöllen zu reagieren, denn das ist ja ein bisschen das Problem. Wir importieren ja deutlich weniger Waren aus den USA, sondern man kann sie auch auf den viel interessanteren Bereich umschwenken, nämlich im Bereich der Dienstleistungen. Also eine Möglichkeit ist dann zum Beispiel, den Zugang von Dienstleistern im EU-Markt zu regulieren, zu begrenzen, geht sogar bis hin zu Schutz von geistigem Eigentum einzuschränken. Und da wird unter Experten zum Beispiel schon diskutiert, naja, ist eine erste Möglichkeit für viele dieser Tech-Riesen, ist natürlich die Datenverarbeitung ein Riesenthema, sei es Google, sei es Netflix, wer auch immer, könnte man zum Beispiel die Nutzung von Daten oder Weiterverarbeitung von Daten, die hier von Konsumentinnen und Konsumenten in der EU gewonnen werden, einschränken. Das nennt offenbar auch die EU selber als eine Art Bazooka-Waffe. Denn, und das ist eben der große Punkt, bei Dienstleistungen, da ist jetzt das Verhältnis umgekehrt. Also die USA exportieren um die 100 Milliarden Euro sind das jetzt mehr an Dienstleistungen in die EU als wir umgekehrt. Da ist natürlich viel dabei, da sind auch Touristen dabei, die kommen, auch die zählen zu den Dienstleistungsexporten. Aber der größte Brocken sind natürlich die Geschäfte der Tech-Riesen, Apple, Amazon und wie sie alle heißen, die sich in Europa machen. Und da könnte natürlich die EU zuschlagen. Und vielleicht noch ein sehr interessanter Punkt. Im Rahmen dieser Verordnung, die sich gegen Zwangsmaßnahmen richtet, gibt es sogar eine Möglichkeit, gegen Einzelpersonen und deren Interessen loszuschlagen. Und zwar, wenn diese Einzelpersonen, das ist definiert, im Auftrag auch der US-Regierung handeln. Und da wäre natürlich zum Beispiel Elon Musk jemand, der natürlich da sofort einem in den Sinn kommt. Das Ganze, das muss man jetzt dazu sagen, ist noch nicht ausgetestet. Das gibt es erst seit recht kurzem, also diese rechtliche Möglichkeit, die EU-Kommission hier zu handeln. Es ist auch ein gewisser Prozess verbunden. Also die EU-Kommission wird dann erwägen, diese Maßnahmen zu starten. Sie müsste dann eigentlich in ein Gespräch treten mit den Drittländern, mit den USA. Das Ziel ist also eigentlich, diese Strafmaßnahmen, diese Gegenmaßnahmen anzudrohen, damit dann auch die USA zum Beispiel ablassen ihrerseits von diesen Zwangsmaßnahmen. Also eigentlich läuft der ganze Prozess darauf hinaus, dass man diese Strafen gar nicht braucht. Die EU-Staaten müssen zumindest mehrheitlich zustimmen. Also wenn kleine Länder wie Ungarn sich dagegen sträuben, wäre das egal, aber Deutschland und Frankreich müssten dabei sein. Also gibt es noch ein paar Hürden. Und wie gesagt, rechtlich ist das alles noch Neuland. Es wurde noch nie erprobt. Man hat das in einem Konflikt mit China seinerseits ein bisschen mal konzipiert. Aber gut möglich, dass jetzt diese Mittel bald eingesetzt werden, und zwar gegen die USA zuerst.
Dann können wir uns darauf einstellen, dass es in den nächsten Wochen noch zu deutlich mehr Säbelrasseln auf beiden Seiten kommen könnte. Wir leben ja nun mal in einer globalisierten Welt. Das sehen wir an allen Produkten, die wir nutzen, oder fast allen Produkten. Am Computer, über den wir gerade miteinander sprechen, der wird an einem Ende der Welt designt und am anderen Ende der Welt hergestellt. Was hätte das denn für eine Auswirkung, wenn es tatsächlich zu so einer Eskalation kommt, wie du sie beschrieben hast, dass gegenseitig höhere Zölle verhängt werden, dass es zu Strafmaßnahmen kommt? Welche Auswirkungen hätte so ein Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt langfristig?
Es gibt in der Ökonomie, ist das ja einer der wesentlichen Grundpfeiler eigentlich, wo relativ weitgehender Konsens, würde ich sagen, vorherrscht, dass der Austausch von Waren, sobald unter halbwegs gleichen Verhältnissen, also sobald da halbwegs zwei gleich starke Partner am Tisch sitzen, eigentlich für beide Seiten einen Vorteil bringt. Das geht auf den Ökonomen David Ricardo zurück, der Ende 18. Jahrhundert diese Idee von komparativen Vorteilen dargelegt hat, also dass eigentlich für zwei Länder es im Regelfall einen Vorteil bringt, wenn sie unterschiedliche Produkte miteinander handeln. Und zwar sogar dann, wenn ein Land zum Beispiel alle Produkte eigentlich effizienter erzeugen kann. Warum? Also Ricardos Argument ist da, wenn jetzt ein Land stellt zum Beispiel Maschinen und Computer her und erzeugt die am effizientesten auf der Welt, aber Computer erzeugt dieses Land halt noch effizienter. Und dann kann es zum Beispiel Sinn machen, dass es selbst keine Maschine mehr erzeugt, dieser Staat, sondern die Maschine woanders ausführt, weil es dann noch mehr Computer erzeugen kann und jeden dann überall in der Welt verkaufen kann. Also diese Vorteile von eigentlich offenen Weltmärkten, die sind etwas relativ, wo Konsens herrscht in der Ökonomie. Jetzt gibt es da natürlich Abschwächungen oder Grauzonen. Eine ist zum Beispiel, es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel für die USA, hat die stärkere Vernetzung mit China natürlich dazu geführt, dass eine Reihe von mehrere hunderttausend Industriejobs verloren gegangen sind. Das hat natürlich auch einen Preis gehabt. Darf man sich jetzt auch keine Illusion hingeben. Und auch China, wir sehen das ja auch gerade in der europäischen Automobilindustrie, auch die wirtschaftlichen Verflechtungen mit China sind nicht nur immer von Vorteil, sondern können natürlich in einem bestimmten Moment auch Schwierigkeiten auslösen. Aber ich glaube, vor allem solange ein Prozess dieser Abschottung dauert, also dann müssten ja diese großen Wirtschaftsräume alle anfangen, wie du sagst, eben all diese Waren selber herzustellen, was mit wahnsinnig vielen zusätzlichen Kosten verbunden ist. Da müssten ja bestehende Lieferketten völlig umgekrempelt werden, was zu großen Verwerfungen führt. Also in dieser Verwerfungsphase wären die Wohlstandsverluste jedenfalls ja sehr hoch und auch danach. Und ich glaube, diese Theorie von diesen komparativen Vorteilen hat schon einfach viel für sich. Warum gibt es in Europa nirgends mehr eine Textilindustrie? Weil es halt in anderen Teilen der Welt deutlich effizienter und besser hergestellt werden kann. Natürlich auch billiger aus unserer Sicht. Und das alles über Bord zu schmeißen, hätte schon große Wohlstandskosten, wahrscheinlich für beiden Seiten, auch wenn dann vielleicht ein paar Industriejobs zurückkehren könnten. Und vor allem für die EU als tatsächlich wirklich großes Exportland wäre das natürlich auch eine sehr, sehr bedenkliche und wahrscheinlich schwierige Situation. Denn die USA sind jetzt nicht alles. Wir haben auch enge Handelsbeziehungen mit China inzwischen und mit anderen Teilen der Welt. Also da gibt es schon Alternativen, darf man sich auch gar nicht zu Tode fürchten. Aber der US-Markt ist wahrscheinlich immer noch und wird das auch eine Zeit lang noch bleiben, der wichtigste der Welt.
Dann hoffen wir, dass es nicht zu so einem Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt kommen wird. Vielen Dank für diese Einschätzung, Andras Sigetvari.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Und danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder Abonnent oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Wochenende ist ein geheimes Dokument zu den Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP an die Medien gelangt. Auf 223 Seiten ist zu lesen, dass sich die beiden Parteien bei zahlreichen grundlegenden Themen uneinig sind. Zum Beispiel beim Bekenntnis zur Menschenrechtskonvention, bei der Finanzierung des ORF und freier Medien, beim Umgang mit Migrantinnen und Asylsuchenden oder auch bei Sanktionen gegen Russland. Interessant ist auch, dass die FPÖ die Abschaffung des jährlichen Rechtsextremismusberichts fordert. Einig ist man sich hingegen darüber, dass es breitflächige Deregulierung und Entbürokratisierung für Unternehmen geben soll. Und Blau-Schwarz will offenbar gleichzeitig Sozialhilfeleistungen stark einschränken. Seit heute Montag gehen die Verhandlungen weiter, bleibt abzuwarten, ob die großen Differenzen überwunden werden können. Und zweitens, wenn FPÖ und ÖVP an diesem Montag wieder weiterverhandeln, dürfte das Gespräch auch auf ein Dokument aus dem Innenministerium kommen, das dem Standard und dem Spiegel vorliegt. Das aktuell verfasste Papier analysiert, welche Folgen es hätte, wenn die FPÖ an die Macht käme und sämtliche Polizeieinheiten kontrollieren würde. Darunter fallen auch Behörden wie das Bundeskriminalamt und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die auch für Terrorabwehr zuständig ist. Die Botschaft der Experten ist deutlich, ein FPÖ-Innenminister würde die innere Sicherheit Österreichs massiv gefährden. Gemeint ist damit unter anderem die FPÖ-Nähe zu Russland und Putin-freundlichen Parteien sowie das Vorhaben der FPÖ, Rechtsextremismus künftig weniger intensiv zu bekämpfen. Mehr dazu und alles Weitere zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at und wenn Sie noch mehr Podcasts von uns hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwesterpodcast Inside Austria, der in der aktuellen Folge darüber spricht, warum die ÖVP keine Brandmauer gegen die FPÖ kennt. Inside Austria finden Sie wie alle Podcasts vom Standard auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und falls Sie Thema des Tages noch dabei unterstützen wollen, von noch mehr Menschen gehört zu werden, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, schicken Sie uns diese gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.